Man stelle sich das vor, das Stadttor von Jerusalem und wie die Menschen da rausdrängen, Kinder, Leute mit Krückstücken, ehrwürdig fromme Männer. Also, man kann es kaum zählen. Und dann im Gleichschnitt stolze römische Legionäre, die Herren und Eroberer der Welt. Und dann kommt er. Der König Israels, der Messias seines Volkes, der Heiland der Welt, der Menschen und Gottessohn, Jesus. Aber man sieht ihn kaum. Was man sieht, ist das riesige, bedrohliche, fürchterliche Holzkreuz, das auf seinen Schultern schwankt und ihn in den Boden zu pressen scheint. Jetzt sinkt er in die Knie, stürzt, polternd schlägt das schreckliche Kreuz auf das Pflaster. Der lärmende Zug kommt zum Stehen und man sieht, wie die Soldaten einen fremden Mann herbeizerren. Der wehrt sich umsonst. Sie laden ihm das schwere Kreuz auf seine Schultern und brüllen ihn einfach an. Vorwärts! Auf! Am Hinrichtungsplatz nageln sie Jesus an. Und dann richten sie es auf, dieses riesige Holzkreuz, grausig. Ich sage ehrlich, manchmal wundert man sich, Menschen, die nicht zusehen können, wie ein Huhn geschlachtet wird, die sitzen Sonntag für Sonntag vor dem Kreuz und das ohne die leiseste innere Erschütterung. Dass uns vor dem Bild eines Kreuzes nicht mehr das Entsetzen packt. Dass wir uns bei diesem Anblick gar nichts mehr denken. Dass wir es als Deko verwenden, als Schmuck. Seltsam, eigentlich. Von den Persern erfunden kam das Kreuz nach Nordafrika. Da haben es die Römer kennengelernt und fanden es genial. Damit könnten sie auch in Zukunft ihre Herrschaft behaupten. Rom war mächtig und prächtig, voller Glanz, aber die Kehrseite seiner Macht waren Kreuze. Und vielleicht ist das so bei uns Menschen im Großen und im Kleinen. Um unsere Macht zu erhalten, unsere Stellung zu halten und unsere Karriere nicht zu gefährden, zimmern wir kleine und große Kreuze. Für andere. Eine Kreuzigung, das ist wohl mit die grauenvollste Tötungsart, die sich jemals ein menschliches Hirn ausgedacht hat. Deshalb durfte man sie im Römischen Reich auch für römische Bürger nicht verwenden. Niemals. Sklaven, politische Rebellen, Barbaren, ja, die hat man gekreuzigt. Römische Bürger nicht. Niemals. Schon das Wort Kreuz war eine Beleidigung für römische Ohren. Einfach unanständig. Noch nicht mal in den Mund nehmen durfte man dieses Wort. So grausig, so ekelerregend empfanden die Leute damals das Kreuz. Und eines Tages geschah in jener Zeit Folgendes. Mitten in Rom, im Zentrum der Macht, gab es eine Kadettenschule, Ausbildungsstätte für junge Soldaten. Und eines Tages kommt ein Neuer. Er stellt sich den anderen vor, sein Name Alexamenos. Als die jungen Leute bei Currywurst und Pommes zum Abendessen sitzen, hebt Alexamenos die Hände und betet. Als er fertig ist, fragen sie ihn neugierig, na sag mal, zu wem betest du denn eigentlich? Zu Jupiter oder zu Venus, der Göttin der Liebe oder vielleicht zu Väterchen Zeus? Na, erzähl. Und ruhig erzählt Alexamenos von dem, zu dem er betet, von Jesus. Von Jesus, dem Sohn Gottes, der in diese Welt kam, der ihn liebt und den er liebt und der für seine Sünden am Kreuz gestorben sei und weiter kommt er nicht. Brüllendes Gelächter, feixende Kollegen und am anderen Morgen die Quittung, am Rand des Speisesaals eine Zeichnung, römisches Graffiti. Ein Kreuz und daran hängt ein menschlicher Körper. Der Kopf, ein Eselskopf. Und darunter steht mit hingekritzelten Buchstaben, Alexamenos betet seinen Gott an. Im Jahr 1856 stießen Archäologen bei Ausgrabungen in Rom auf einen Raum, in dessen einer Wand diese Karikatur eingekratzt war. Die älteste, die allererste Kreuzesdarstellung, die wir aus der Geschichte kennen, ist ein Spottkreuz. Alexamenos betet seinen Gott an, den Gott mit dem Eselskopf. Und wer so einen Gott, so einen Esel anbetet, der muss selbst ein Esel sein. Ja, wie kann denn ein Mensch nur so blöde sein und einen Gekreuzigten als Gott ehren? Wie kann ein Mensch denn so dumm sein und vor einem Kreuz niederknien? Wie kann denn ein Mensch nur so verrückt sein und zu einem Gehängten beten? Der gekreuzigte Christus, den Griechen, den Römern, den vielen Gutmenschen, den Humanisten und vielen netten Leuten bis heute. Eine Torheit, eine Dummheit, ein großer Blödsinn. Also Jesus, den weisen Lehrer der Menschheit, den Prediger der Nächstenliebe, den Sozialreformer, den grünen Fundi, den Kämpfer für die Entrechteten, den Rebellen gegen das Establishment, über den kann man ganz viel Rühmliches sagen. Und über den wurde auch schon viel Rühmliches gesagt. Aber sobald es um den Gekreuzigten geht und wenn dann noch die Sprache auf unsere Sünde kommt, dann werden die Menschen merkwürdig allergisch. Und selbst Theologen winden und drücken sich und sprechen dann lieber vom lieben Gott. Oder von dem da oben. Der gekreuzigte Christus, eine Dummheit. Und den anderen, den Juden, besonders den frommen Juden, ein Ärgernis. Das muss ich ein bisschen erklären. Wenn jemand zur Zeit des Alten Testaments ein todeswürdiges Verbrechen begangen hat, dann wurde er gesteinigt. Und wenn das Verbrechen besonders schlimm war, dann wurde der Leichnam anschließend an einen Holzpflock gehängt und dann zur Abschreckung öffentlich ausgestellt. Und alle, die vorübergingen und das sahen, die sollten das nie wieder vergessen. Es sollte sich in ihr Herz und ihr Gewissen einbrennen. Hier haben nicht nur menschliche Richter ihr Urteil gefällt, hier hat Gott gesprochen. Hier ist ein Gottes Urteil niedergegangen. Hier hat Gott sein Nein zu diesem Menschen und zu seiner Bosheit gesprochen. Hier sieht man die ganze schreckliche und unantastbare Heiligkeit Gottes. 5. Mose 27, verflucht. Von Gott verflucht ist, wer am Holz hängt. Und die Pharisäer zur Zeit Jesu haben nun dieses alttestamentliche Wort auf die römische Hinrichtungsart der Kreuzigung bezogen. Und sie haben sich deshalb gesagt, wer an ein Kreuz genagelt ist, wer an einem Kreuz stirbt, der ist ein für alle Mal von Gott verdammt. Natürlich kannten auch die Freunde von Jesus diese Deutung, klar. Deshalb waren sie an Karfreitagabend auch so verzweifelt. Alle Hoffnungen waren zusammengebrochen. Der ganze Glaube von ihnen war ihnen abhanden gekommen. Wie konnten sie sich nur so täuschen? Wie konnten sie sich nur so in Jesus täuschen? Und ob sie es wollten oder nicht, sie mussten sich jetzt im Angesicht des Kreuzes eingestehen, Gott selber hat ganz offensichtlich in letzter Instanz den Fall Jesus von Nazareth entschieden. Gott selber hat sich von diesem Jesus, der ja doch ihr Herr war, dem sie gefolgt waren, dem sie geglaubt hatten, zurückgezogen. Gott hat sich von ihm losgesagt. Gott hat ihn ein für alle Mal verdammt. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Und so bleibt ihnen nur die pure Verzweiflung und die Flucht. Übrigens versteht man von daher auch den Weg des Paulus wegen dieser Bibelstelle, wegen dieses eindeutigen Gottesurteils ist er zum Christenverfolger geworden. Denn als die Jünger ein paar Tage später aus ihren Löchern gekrochen kamen und sich erneut zu diesem Gekreuzigten bekannten und dann auch noch was von Auferstehung faselten, da war das für ihn logischerweise der Gipfel aller Gotteslästerung. Der Angriff auf Gottes Ehre. Eine Beschmutzung der Heiligkeit Gottes. Und deshalb muss man diesen Jesus-Leuten den Garaus machen. Im Namen Gottes, im Namen des heiligen, gerechten und ewigen Gottes. Ein gekreuzigter Christus, ein gekreuzigter Messias, schon allein der Gedanke als solcher ist ein Ärgernis, ist Gotteslästerung, ist Beleidigung seiner Majestät. Warum dann aber diese plötzliche und grundlegende Wandlung? Warum ist für Paulus dieser gekreuzigte Jesus plötzlich Gottes Kraft und Gottes Weisheit, was wir gelesen haben? Warum? Warum schreibt er denn ein paar Jahre später, dass es in seinem Leben nur noch eine einzige Sache gibt, auf die er stolz ist? Nicht auf seine Herkunft, nicht auf seine Begabung, nicht auf seine Leistung, nicht auf seine Titel, nicht auf seine Karriere, sondern nur eines ist ihm wichtig. Nur eines, auf das er von Herzen stolz ist, und das ist das Kreuz von Jesus. Aber warum? Warum? Einzig mögliche Antwort: Er ist ihm begegnet. Er ist Jesus begegnet, persönlich. Dem vom Tod auferstandenen Jesus begegnet. Damals vor den Toren von Damaskus. Damals hat er nicht nur vor Jesus kapituliert, damals hat er die Sache von Jesus auch kapiert. Hat endlich kapiert, dass er mit seinem bisherigen Denken völlig daneben war. Hat kapiert, dass er mit seinem Verständnis vom Kreuz völlig falsch war. Kapiert, dass alles ganz anders ist, als er gedacht und geglaubt und wofür er gekämpft hatte. Paulus hat sich bekehrt, oder besser gesagt, Jesus hat den Paulus bekehrt und hat sein Leben und Denken, seine Überzeugungen, seinen Glauben auf den Kopf gestellt. So wie das bis heute geschieht, wenn Menschen Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, persönlich begegnen. So wie das bis heute passiert, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren oder er sie zu sich bekehrt. Man kann sich die Lebenswende bei Paulus gar nicht krass genug vorstellen. Aus dem Christenhasser wurde ein fröhlicher Christ. Aus dem Kreuzeshasser wurde ein leidenschaftlicher Prediger des Kreuzes. Einer, der das Evangelium von Jesus zu seinem Lebensthema und seinem Predigtthema gemacht hat. Und dabei geschah etwas Eigenartiges. Etwas Eigenartiges. Paulus hat den Satz, Jesus ist von Gott verflucht, nicht zurückgenommen. Er hat ihn nicht zurückgenommen. Er hat nur zwei kleine Worte dazugefügt. Für uns. Für uns. Ja, am Kreuz von Jesus hat Gott in seiner Heiligkeit sein Todesurteil über diesen Gehängten gesprochen. Jawohl, am Kreuz von Jesus hat Gott sein für alle Leute sichtbares Nein zu diesem Verfluchten gesagt. Am Kreuz von Jesus hat der Blitz des göttlichen Zorns eingeschlagen. Da kann man sehen, so geht Gott mit Sünde um. Hier am Kreuz von Jesus, hier handelt der ewige, allmächtige, heilige und lebendige Gott, aber eben für uns. Für uns. Und wie tut er das? Nun, ich erinnere an die Predigt vom vergangenen Sonntag. Gott macht aus diesem grässlichen Kreuz, dieser abscheulichen menschlichen Erfindung, einen heiligen Gegenstand, einen Altar. Das Kreuz wird zum Altar, zum Opferaltar. Wir hatten das letzten Sonntag schon angedeutet. Und Gott selbst bringt das Opfer, das größte Opfer, das jemals gebracht wurde, das wertvollste Opfer, das alle anderen Opfer in den Schatten stellt, das einmalige Opfer, das alle anderen Opfer unnötig und ungültig macht. Und schon Johannes der Täufer hat das angedeutet, als er auf Jesus wies und sagte: Siehe, das ist Gottes Opferlamm, welches der Welt Sünde trägt. Gott legt die gesamte menschliche Schuld, auch meine Schuld, meine Sünde, meinen Egoismus, meinen Neid, meinen Stolz, meine Rechthaberei, meine Unversöhnlichkeit, meine Lieblosigkeit, all meine bösen Gedanken und Worte und Taten und die aller anderen Menschen auch auf diesen Jesus, auf seinen Sohn, den er lieb hat, auf dieses Opferlamm. Und dann reagiert er, verurteilt, straft, verdammt. Und wenn ich frage, wie ernst Gott meine Schuld und Sünde nimmt, dann muss ich den geschundenen und zerschlagenen, den blutigen Körper von Jesus ansehen. So geht Gott damit um. So ernst nimmt der heilige und gerechte Gott meine Sünde. So ernst. Auf Sünde steht das radikale, absolute, vollkommene Nein Gottes. Auf Sünde steht das endgültige Verdammungsurteil Gottes. Auf Sünde, auch auf meine, steht der Tod. Und wenn ich andererseits entdecken will, wie groß, wie tief die Liebe Gottes zu mir ist, dann muss ich mich vor dieses Kreuz von Jesus stellen und die Worte hören und ganz tief in mich aufnehmen. Für dich. Für dich. Gott opfert seinen Sohn letzten Sonntag, den er lieb hat, wie nicht sonst. Er opfert ihn und damit sich selbst für mich. Er lenkt das tödliche Geschoss seines Zorns gegen sich selber für mich. Gott straft seinen eigenen sündlosen, gerechten, heiligen Sohn für mich. Am Anfang hatten wir das Wort gelesen in einer neueren Übersetzung. Ich lese im Luther: Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und deshalb ist auch das Kreuz zum Symbol für unseren christlichen Glauben geworden. Es hätte schönere, es hätte angenehmere, freundlichere Symbole gegeben. Ein Herz zum Beispiel. Ein schönes, großes, rotes Herz, so wie manche das mit WhatsApp verschicken. Wäre auch nett gewesen. Und für Außenstehende auf jeden Fall leichter zu akzeptieren. Aber nein, ein Herz könnte die Tiefe des Geschehens am Karfreitag gar nicht ausdrücken. Es musste das Kreuz sein. Denn am Kreuz von Jesus, da verbinden sich die Heiligkeit Gottes mit der Liebe Gottes. Am Kreuz von Jesus geben sich die Gerechtigkeit Gottes und die Barmherzigkeit Gottes die Hand. Am Kreuz von Jesus erreichen der Zorn Gottes und die Gnade Gottes ihr Ziel. Und das alles für uns, für mich, für mein Heil, für meine Rettung, für meine Zukunft, für meinen Platz im Himmel. So viel liegt Gott an mir und an dir. So viel investiert er für uns, so viel sind wir ihm wert. So viel. So ist Gott. Der Gott, an den wir glauben, der Vater von Jesus Christus, so ist er. So vollkommen heilig und gerecht und gleichzeitig so voller Liebe. So sehr hat Gott diese Welt, die Menschen und Gott sei Dank auch mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, hergab, in den Tod gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm das glauben, die sich voll Dankbarkeit unter dieses Kreuz stellen, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, einen Platz im Himmel. Noch ein letzter Blick. Ein letzter Blick auf Jesus. Wir haben gesehen, was Gott am Kreuz tut. Jetzt lasst uns noch ganz kurz anschauen, was Jesus tut. Die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ja, das war er. Aber das war er nicht mit zusammengebissenen Zähnen, nicht als passiver Duldner, nicht als bemitleidenswertes Bauernopfer. Nein, auch er wollte das so. Jesus wollte es so. Er ging diesen Weg ganz bewusst, diesen Passionsweg. Und er ging ihn ganz bewusst für uns. Und als der Teufel kam und ihm vorgegaukelt hat, ach, er könne die Reiche dieser Welt ja auch ohne das Kreuz haben, hat Jesus Nein gesagt und das verlockende Angebot abgelehnt. Und als die Menschen kamen und sich um ihn versammelten und geschrien haben, steig herab vom Kreuz, dann wollen wir dir glauben, dann sollst du unser König sein. Und Jesus hätte es gekonnt. Aber auch da hat Jesus Nein gesagt und abgelehnt. Wegen uns. Und als seine eigenen Jünger Jesus von seinem Weg ans Kreuz abbringen und mit einem Schwert reinschlagen wollten, da hat er ihnen deutlich gesagt, ja, meint ihr denn nicht, ich könnte meinen Vater bitten, mir mehr als 12 Legionen Engel zu schicken, dann wäre ich aus den ganzen Schwierigkeiten raus. Auch da hat er Nein gesagt. Nein. Abgelehnt. Er hat Nein gesagt, weil er ein ganzes, unmissverständliches, unumkehrbares Ja zu uns sagen wollte. Ein konkurrenzloses, bedingungsloses Ja zu dir und zu mir. Wir haben gerade gehört, zwischen Himmel und Erde hängt er. Was tut er da zwischen Himmel und Erde? Das Lied hat es deutlich gemacht, er wird zur Brücke. Er führt sie beide zusammen, den heiligen Gott und die sündige Menschheit und stiftet Versöhnung. Und dabei ist ihm diese Versöhnung wahrlich nicht in den Schoß gefallen. Er musste sie erkämpfen, erleiden und mit dem Tod bezahlen. Aber lieber wollte er von den Menschen vernichtet werden, als sich von Gott zu trennen. Und lieber wollte er von Gott verflucht und zerschlagen werden, als sich von den Menschen zu trennen. Weil er ganz der Sohn war, weil er ganz bei Gott stehen wollte, darum hat er in seinem Sterben noch Gott festgehalten. Und weil er ganz bei uns stehen wollte, weil er uns Heil bringen wollte, darum hat er die Menschen festgehalten, auch als sie ihn totschlugen. So hält er in seinem Sterben an beiden fest, an Gott und an den Menschen. Sein Kreuz bindet beide zusammen und das ein für allemal. So ist Jesus. Wir haben als Kinder gerne Monopoly gespielt, Straßen gekauft, Häuser gebaut und die anderen Spieler abgezockt. Und bei diesem Spiel kommt man, je nachdem wie viel man würfelt, ab und zu auch auf ein Ereignisfeld und muss dann eine Ereigniskarte ziehen. Da gibt es verschiedene Karten, die von Aktionen handeln, wie Immobilienverkäufe und Aktiengeschäfte. Und dann steht da manches Mal, der Erlös geht zu ihren Gunsten. So, das ist die tiefste Bedeutung von Karfreitag. Das ist die tiefste Bedeutung von Karfreitag. Der Erlös geht zu ihren, zu meinen und zu euren Gunsten. Und unsere Antwort? Wir lassen sie uns zusingen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.